Guten Tag alle zusammen. Gott oder der Mensch? Wann ist es gerechtfertigt, Gott statt dem Menschen zu gehorchen, wenn es um menschliche Gesetze und göttliche Gesetze geht? Gibt es da einen Unterschied? Was ist wichtiger? Werden wir Gott vor den Menschen gehorchen? Sie denken vielleicht, dass dies einfache und leicht zu beantwortende Fragen sind, besonders wenn sie an Gott und die Bibel glauben. Aber in manch einer gegebenen Situation ist es möglicherweise nicht so einfach, Gott über den Menschen zu setzen. Denn wir sind immer noch fleischlich und leben immer noch in Satans Welt, wo wir immer wieder versucht und auf die Probe gestellt werden und Entscheidungen treffen müssen, ob sie richtig oder falsch sein mögen. Und da sich die Gesellschaft mit ihren Gesetzen und Regeln verändert und ihre eigenen Entscheidungen trifft bezüglich dem, was annehmbar ist oder nicht, sind wir dann leicht davon überzeugt, ihr zu folgen, auch wenn dies im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel sagt und worum es geht oder worum es im Gesetz Gottes geht. Um jegliche Verwirrung zu beseitigen, da es auf dieser Welt viel davon gibt, Jesus Christus kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Nein, es ist heute noch in Kraft und die Bibel macht das sehr deutlich. Matthäus Kapitel 5, Verse 17 bis 20. Matthäus Kapitel 5, angefangen Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrte und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Christus ist gekommen, um das Gesetz in vollem Umfang zu erfüllen. Und wir sollen es bis zu seiner Wiederkunft halten. Das Reich Gottes liegt noch in der Zukunft. Und wenn wir ein Teil von Gottes Reich sein wollen, müssen wir weiterhin sein Gesetz halten. Römer Kapitel 8, Verse 7 und 8. Römer Kapitel 8 und Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Wir werden in das Reich Gottes nicht als Menschen aus Fleisch und Blut eintreten, und solange wir menschlich sind, leben wir immer noch mit der fleischlichen Natur, die in uns ist, die wir ständig überwinden müssen, durch die Prüfungen, die wir erdulden. Nun weiter in Jakobus, Kapitel 2, Verse 8 bis 12. Jakobus, Kapitel 2. Angefangen Vers 8, da lesen wir, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Vers 12. Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Es gibt kein Ansehen der Person, wenn es darum geht, das Gesetz Gottes zu halten. Aus unserer Ausgabe der englischen Fragen und Antworten mit dem Titel Was meinte Christus, als er sagte, dass er gekommen sei, um das Gesetz zu erfüllen? Erläutern wir. Die Lehre der Bibel ist konsistent. Um das ewige Leben zu erben, müssen wir Gottes Gesetz halten, die 10 Gebote sowie die Satzungen und Rechtsvorschriften, die die 10 Gebote noch weiter definieren und erklären. Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, indem er es aufhob oder zerstörte. Vielmehr kam Christus, um das Gesetz zu erfüllen, indem er es groß und herrlich machte. Und er uns zeigte, wie wir es sowohl im Buchstaben als auch im Geist befolgen können. Dazu gehören alle Gebote Gottes. Es geht hier natürlich nicht um Ritualgesetze, sondern um das geistliche Gesetz der 10 Gebote, Rechtsvorschriften und Satzungen. Die 10 Gebote, sie sind das Gesetz Gottes. Und wenn wir sein Gesetz brechen, sündigen wir. Und Sünde wird als die Übertretung des Gesetzes definiert in 1. Johannes 3, Vers 4. Und wie sieht es auch, wenn es um die Gesetze des Menschen geht? Die Bibel sagt uns, dass wir uns der Regierung unterwerfen müssen, aber in angemessene Weise. Römer Kapitel 13, Vers 1 bis 7. Römer Kapitel 13, angefangen, Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tu Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Vers 5. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. Vers 7. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir wenden dies auch auf den geistlichen Sinn des Gesetzes an. Da viele der Gesetze des Menschen dem Gesetz Gottes absolut widersprechen. Es ist interessant festzustellen, dass einige unserer geltenden Gesetze auf den 10 Geboten basieren, aber einige werden definitiv nicht durchgesetzt. Zum Beispiel, Gottes Namen nicht zu missbrauchen. Dafür gibt es kein Gesetz. Aber was sagt Gott in 2. Mose 20, in Vers 7. 2. Mose 20 und Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Warum ist dies nun so eine große Sache? Wir müssen erkennen, dass sich alles, was wir wissen und verstehen, in seinem Namen widerspiegelt. Psalm, Kapitel 8, Vers 2. Psalm, Kapitel 8, Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Und auch in Kapitel 111, Vers 10. Psalm 111 und Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Wenn wir beten, wie fangen wir dann damit an? Matthäus 6 und Vers 9 gibt uns ein Beispiel. Matthäus 6 und Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und da dies also ein Gebot ist, zeigen wir, wenn wir es missachten, indem wir seinen Namen missbrauchen, einen Mangel an Respekt vor Gott selbst. Und dies geht auch Hand in Hand mit Schwören, da Gott sagt, dass wir nicht in seinem Namen schwören sollten, indem wir einen Eid ablegen. Denn wenn wir dieses Versprechen brechen, würde dies auf einen Mangel an großem Respekt hinweisen und es wäre auch eine Lüge. 3. Mose, Kapitel 19 und Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr. Und dann wieder zurück in Matthäus 5. Beachten Sie, was Christus im Neuen Testament sagt. Es ist nicht nur im Alten Testament, aber Matthäus Kapitel 5, Verse 33 bis 37. Matthäus 5 und Vers 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Vers 37. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Denken Sie immer noch, dass das Gesetz abgeschafft wurde? So viele Menschen verwenden seinen Namen auf unterschiedlichste Weise und geben vor, Christen zu sein, aber sie handeln und sprechen auf eine weltliche und gottlose Weise, wodurch sie seinen Namen missbrauchen. Wenn wir sagen, dass wir ihn lieben, aber seine Gebote nicht halten, dann missbrauchen wir seinen Namen. Lukas, Kapitel 6, Verse 46 bis 49. Lukas Kapitel 6 und Vers 46. Da lesen wir, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, Vers 48, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Vers 49. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen. Und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Was ist mit Götzendienst? Gibt es dagegen ein Gesetz? Das gibt es ganz bestimmt, wenn es um Gott geht. Und das meint er sehr ernst. 2. Mose, Kapitel 20, Verse 3 bis 6. 2. Mose, Kapitel 20, angefangen Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Einfach ausgedrückt, andere Götter vor oder neben dem einen wahren Gott zu haben, ist Götzendienst. In der Welt gibt es so viele Religionen, die alle an ihre eigenen Götter glauben, und wenn sie nicht das lehren, was die Bibel in ihrer Ganzheit lehrt, indem sie aus Bequemlichkeit und Unwissenheit Dinge nach ihrem Belieben wählen und auch ändern, dann ist das falsch und wird als Götzendienst angesehen. Um noch einen Schritt weiter zu gehen. Alles, was sie vor Gott stellen, ist falsch. Die Frage ist, gibt es etwas Wichtigeres für uns als Gott? Familie, Arbeit, Reichtum, materielle Dinge, unsere Freunde, unsere Haustiere, unsere Hobbys und so weiter. Götzenanbetung war unter den Nationen Israels ziemlich weit verbreitet. Und wir können viel über Götzendienst in der Bibel lesen und wie unnachgiebig Gott dagegen war. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 23. Und wandelt nicht in den Satzungen des Volkes, das ich vor euch her vertreiben werde. Denn das alles haben sie getan, und ich ekelte mich vor ihnen. Dann noch ein Beispiel in 2. Könige 17, Vers 9. 2. Könige 17, angefangen Vers 9, lesen bis Vers 20. Angefangen Vers 9, und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott. Sie bauten sich Höhen in allen ihren Städten, vom Wachturm bis zur festen Stadt, und richteten Steinmale auf und Aschern auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum und räucherten auf allen Höhen wie die Völker, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun. Vers 13. Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Aber sie gehorchten nicht, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Vers 15. Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte. Sie sollten nicht wie diese tun. Vers 16. Aber sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei gegossene Kälber und eine Aschere und beteten alles Herr des Himmels an und dienten dem Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wassergerei und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, so dass nichts übrig blieb als der Stamm Juda allein. Auch Juda, Vers 19, hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Vers 20. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und demütigte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Diese Warnung gilt noch heute, und wir sehen sogar heute noch viel Götzendienst. 3. Mose 26, Vers 1. Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und auch in Hesekiel 11, Vers 12. Hesekiel 11, Vers 12. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, denn ihr seid nach meinen Geboten nicht gewandelt und habt meine Ordnungen nicht gehalten, sondern habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her sind. Wir dürfen nicht den falschen Bräuchen folgen, und dazu gehören heidnische Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Halloween, Valentinstag, Neujahr. Lesen wir 5. Mose, Kapitel 12, Verse 30 und 31. 5. Mose 12 und Vers 30. So hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ebenso will auch ich es tun. Vers 31. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst, denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. So weit ist es gekommen. 1. Korinther 10, Vers 20 bis 22. Vers 20. Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Vers 22. Oder wollen wir des Herrn Eifersucht wecken? Sind wir stärker als er? Wir können nicht beides tun. Versuchen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und gleichzeitig ein weltliches Leben führen. Es geht nicht. Und eine andere Form des Götzendienstes, die unter vielen Religionen, insbesondere aber im christlichen Glauben, weit verbreitet ist, ist die Darstellung von Christus mit langen Haaren. Obgleich die Bibel ausdrücklich sagt, dass er wie ein gewöhnlicher Mann aussah. Jesaja 53, Vers 2. Und das heißt, als er ein Mensch auf dieser Erde war. 1. Korinther 11, Vers 10 legt dar, dass es eine Schande für einen Mann ist, langes Haar zu tragen. Wir sollen Christus nicht mehr nach dem Fleisch kennen. 2. Korinther 5, Vers 16. 2. Korinther 5, Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Er ist jetzt ein verherrlichtes Gottwesen, wie seine gegenwärtige Erscheinung in Offenbarung 1, Vers 14 und Vers 16 beschrieben wird. Offenbarung, Kapitel 1 und Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Vers 16. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Nun hat Herr Norbert Link dies ja kürzlich in einer Predigt behandelt, mit dem Titel Wie sah Jesus als Mensch aus? Und jetzt zitiere aus der Ausgabe unserer englischen Fragen und Antworten bezüglich der Verwendung von Kreuzen, die Christus abbilden, das Folgende. Da wir nicht einmal die genaue Methode der Kreuzigung Christi mit Sicherheit kennen, aber da wir wohl wissen, dass das Kreuz, wie es das orthodoxe Christentum heute verwendet, in Erinnerung von Christus, von Heiden in Verbindung mit deren heidnischen Idolen verehrt wurde, sollten wir es überhaupt nicht verwenden, genauso wenig wie es als Amulett zu tragen. Der christliche Gebrauch des Kreuzes begann erst zur Zeit Konstantins, und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Gottes wahre Kirche jemals Kreuzsymbole für irgendeinen Zweck verwendet hat. Was ist mit dem Sabbat? 2. Mose 20, Verse 8 bis 11.
Da sagt es ganz deutlich: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage.
Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Da Gott alles, was wir mit unseren Augen sehen, in 6 Tagen erschuf, ruhte er am 7. Tag und erwartet dasselbe von uns. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht und es ist nicht das Gesetz des Menschen. Markus Kapitel 2, Vers 27. Markus 2, Vers 27. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbattag ist auch ein Geschenk Gottes. Wir lesen ein Beispiel in der Bibel, wo Nehemia versuchte, was er konnte, um den Sabbat zu heiligen und darauf aufmerksam zu machen, dass das, was das Volk Juda tat, falsch war. Nehemia 13, angefangen Vers 15. Nehemia Kapitel 13, angefangen Vers 15, lesen bis 22. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kälte trat und Getreide einbrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie Nahrung verkauften. Es wohnte auch Tiere dort, die brachten Fisch und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat an die Jüder und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und erteiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt, und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt? Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte etliche meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Vers 20. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen von Jerusalem 1 oder 2 Mal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so will ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und Vers 22. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Darum, mein Gott, gedenke an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Es gibt ein Versprechen, das uns Gott gibt, wenn wir seinen Tag halten. Wie Gott den 7. Tag zum heiligen Gebrauch segnete und heiligte, tat er dies für den Menschen, damit der Mensch gesegnet wird, wenn er den 7. Tag richtig hält und genießt. Aber genau wie zur Zeit Christi, als er auf dieser Erde war, versuchten die Pharisäer, den Sabbat zu einer Last zu machen, indem sie all diese Regeln und Beschränkungen auf Gottes Sabbatgebot anwandten. Christus kam, um die geistliche Absicht des Gesetzes zu zeigen, indem er Gottes Gesetz groß und herrlich machte, es so hielt, wie es Gott beabsichtigte, und gleichzeitig den Sabbat Gottes nicht verletzte, indem er ihn nicht einfach mit Füßen trat, indem er seiner herkömmlichen Arbeit nicht nachging, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht seinen eigenen Freuden und Hobbys nachging. Jesaja 58, Vers 13 und 14. Jesaja 58, Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Ich zitiere Folgendes aus einer anderen Ausgabe der englischen Fragen und Antworten, in der erklärt wird, inwiefern Jesus der Herr des Sabbats ist. Jesus ist der Herr des Sabbats. Er sagt uns mit Autorität, dass wir ihn halten müssen und wie dies zu tun ist. Jesus hat den Sabbat für den Menschen nicht nur für den Juden und zum Segen für den Menschen gemacht. Er hat es für alle gemacht. Der Sabbat wurde nicht als Fluch oder Last für uns gemacht. Der Mensch wurde nicht für den Sabbat gemacht, um unter einem grausamen und gnadenlosen pharisäischen Joch zu sein. Die Pharisäer hatten dem Sabbat durch ihren legalistischen Ansatz unangemessene Beschränkungen auferlegt und lehrten in der Tat, dass der Mensch für den Sabbat geschaffen wurde. Aber Jesus kam, um zu zeigen, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde, um mit Freuden gehalten zu werden und eine Freude genannt zu werden. Indem wir den Sabbat richtig halten, nähern wir uns Gott und werden an seine große Liebe für uns erinnert, der uns in erster Linie mit dem Potenzial schuf, um in seine eigene Familie aufgenommen zu werden. Beachten Sie Gottes ausdrückliches Gebot an das Volk Israel im Hinblick auf das Halten des wöchentlichen Sabbats und der jährlichen Festtage, die auch Sabbat genannt werden. In 3. Mose 23, Verse 3 und 4. 3. Mose 23, und Vers 3. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Dies sind aber die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer festgesetzten Zeit. Und auch in 37. Das sind die Festzeiten des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um dem Herrn Feueropfer darzubringen, Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein jedes an seinem Tage, abgesehen von den Sabbaten des Herrn und euren anderen Gaben und gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Im Neuen Testament war dies auch der Brauch von Christus und seinen Eltern in Lukas 2, Vers 41. Lukas 2 und in Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und dann auch in Johannes 4, Vers 45. Johannes 4, Vers 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Ja, Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden.
und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und weiter Kapitel 7, Vers 8. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Vers 14. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und dann Vers 37. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstest, der komme zu mir und trinke. Kapitel 12 und Vers 12. Johannes 12, Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde. Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Er ging auch jeden Sabbattag in die Synagoge. Lukas Kapitel 4, Vers 16. Lukas Kapitel 4 und Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Vers 31. Und er ging hinab nach Kapernaum, eine Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Auch weiter, Lukas 13, Vers 10. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Paulus und die Jünger hielten auch den wöchentlichen Sabbat in Gemeinschaft mit anderen und trafen sich wie Christus in den Synagogen, wie wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13 und 14 lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Paulus aber und die um ihn waren, führen von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Vers 14. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Auch in Kapitel 17, Vers 2. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. Kapitel 18, Vers 4. Kapitel 18, Vers 4. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Vers 19. Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, Vers 20, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe. Doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, will's Gott, so werde ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus. Und genau, das sollen wir auch heute noch tun. Am wöchentlichen Sabbat zusammenkommen, wenn es möglich ist. Und dazu gehört auch die Einhaltung der heiligen Festtage Gottes, die Christus ebenfalls nicht abgeschafft hat, als er auf dieser Erde war, sondern die er tatsächlich hielt, wie wir in mehreren Bibelstellen im Neuen Testament sowie auch im Alten Testament lesen könnten. Alle Festtage haben eine wichtige Bedeutung, einen Grund, warum wir sie halten sollen und einen Zweck für uns und unsere Zukunft. Paulus verstand, was es bedeutet, Gott zu gehorchen und ihm zu dienen. Und er wurde viele Male auf die Probe gestellt und musste sich zwischen Gott und den Menschen entscheiden. Er beschäftigte sich viel mit seiner menschlichen Natur und sah sich oft mit Sünden konfrontiert. Aber Durch alle Prüfungen, die er überwinden musste, kam er zu der folgenden Erkenntnis, beschrieben in Römer Kapitel 7, Vers 25. Hier war seine Antwort, Römer Kapitel 7, Vers 25, was alles, was er durchmachen musste. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und dann weiter in Kapitel 8. Angefangen Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Vers 5. Denn die da fleischlich sind, sie sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Die Welt feiert jetzt gerade einen menschengemachten Feiertag, den Gott verurteilt, einen heidnischen Weihnachtsfeiertag, von dem die Bibel nirgendwo sagt, dass wir ihn einhalten sollten. Und doch ist die große Mehrheit der Menschen blind für die Tatsache, dass das, was sie tun, Sünde ist. Stattdessen sagt uns Gott ganz klar, welche Tage wir einhalten sollen. Seine befohlenen Feiertage, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Aber für die Welt ist dies ein Mysterium, ebenso wie viele von Gottes Gesetzen. Und es gibt diejenigen, die denken, dass sie Gott in ihren eigenen Augen auf die richtige Weise anbeten, aber sie irren sich leider. Zum Beispiel Johannes Kapitel 4, Verse 22 bis 24. Johannes 4, Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Vers 24. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In unserer englischen Ausgabe der Fragen und Antworten zu den Gottesdiensten des wöchentlichen Sabbats und den heiligen Festtagen erklären wir: Gottes Gebot, ihn am Sabbat und an den jährlichen Festtagen in der vorgeschriebenen Weise und an von Gott geweihten und auserwählten Orten anzubeten, ist bindend für sein ganzes Volk, im einzelnen und kollektiven Sinne, unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse oder ethnischen Hintergrund. Die folgenden vier Gebote fassen die Liebe zu Gott zusammen, das höchste Gebot im Gesetz, wie wir in Matthäus 22, Vers 36 bis 38 lesen. Matthäus 22, Vers 36. Die Frage: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das Gesetz des Menschen erläutert dies nicht und macht es nicht zu einem Gesetz, was Gott aber eindeutig tut. Die nächsten sechs Gebote werden im nächsten Vers 39 zusammengefasst. Die Liebe zum Nächsten. Auch wenn es zum Beispiel in Bezug auf Mord und Diebstahl Strafen gibt, aber in welchem Maß werden diese durchgeführt? Was genau verbietet Gott in Bezug auf diese letzten sechs Gebote, wenn es darum geht, was das Gesetz des Menschen im Rahmen der Bestrafung regelt? Dies sind einige der Themen, die ich in meiner nächsten Predigt ansprechen werde. Gott oder Mensch, Teil 2. Bis zum nächsten Mal, im Michael Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.